einer Party hat der eine gerufen, so, wer hat Lust mit mir ein Unternehmen zu gründen? Und der andere hat gesagt, ich. Wenn man jung ist und noch nicht viele finanzielle Verpflichtungen hat, hat man einfach extrem wenig zu verlieren. Im ersten Jahr haben wir uns gesagt, wenn wir nicht 75 Kunden bis Ende des Jahres haben, dann hören wir auf. Ja, und ich glaube, wir hatten irgendwie 15. Aber wir haben uns die Frage nie wieder gestellt, ob wir weitermachen oder nicht, weil wir ganz tief dran geglaubt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir die entlassen mussten, war mein Fehler. Ich mache das jetzt ja wirklich insgesamt seit 18 Jahren. Es ist ein echt harter Job, aber es gibt, glaube ich, auch keinen anderen Job, der so erfüllend sein kann wie die Selbstständigkeit. Was ich jedem einfach nur empfehlen kann, ist, etwas zu tun, was einem selbst wichtig ist.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom VGSD Story Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und besonders freuen tue ich mich auch über meinen Gast heute. Das ist Matthias Henze. Schön, dass du dir heute extra Zeit für uns nimmst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Ich darf Matze sagen.
Unbedingt.
Matze und Maxi, das passt. Ja, wir zwei haben heute einiges zu besprechen. Ich habe dich natürlich mal ganz simpel gegoogelt und da habe ich schon sehr viel über dich herausgefunden, sodass ich jetzt eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, ich kann ja schon mal verraten, du bist CEO und Co-Founder von Jimdo. Und vielleicht kannst du zum Start mir und den Hörern erklären, was genau Jimdo macht.
Ja, sehr gerne. Also wir sind gestartet als Webseitenbaukasten, Do-it-yourself-Webseitenbaukasten, sodass wirklich jeder Mensch auf dieser Welt seine eigene Webseite erstellen kann. Und das ist immer noch Kern von dem, was wir tun. Mittlerweile ist noch ein Online-Shop-Baukasten dazugekommen, ein Logo-Baukasten. Und was wir jetzt seit 2017 machen, ist, dass wir uns ganz stark auf Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen konzentrieren und natürlich auch alle, die das im Nebenerwerb machen, weil wir finden, dass es sehr wenig wirklich gute Technologie für genau diese Zielgruppe gibt. Das heißt also, wir haben auch 2017 nochmal einen neuen Webseitenbaukasten entwickelt, der ganz speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten ist. Und für diese Menschen wollen wir noch viel mehr machen, weil wir sehen, dass wir denen, glaube ich, noch viel mehr helfen können.
Mhm. Bei uns geht es ja immer so ein bisschen über den persönlichen Weg, wie man zu der Person geworden ist, die man heute ist. Und hast du denn mit dem Aufbau von Jimdo dann direkt nach der Schule oder dem Studium begonnen oder wie kam das?
Ja, genau. Ich sage immer bei der Vorstellung zu auch Neuen, die bei Jimdo anfangen, ich habe den langweiligsten Lebenslauf der Welt. Jimdo ist bisher mein erster und einziger Job und ich mache das jetzt seit insgesamt 18 Jahren. Wenn man den Vorläufer von Jimdo noch mit dazu zählt, denn da haben wir genau das gemacht, was du gesagt hast. Meine beiden Mitgründer, die waren gerade mit der Schule fertig zu der Zeit und ich war mit dem Studium fertig. Und dann haben wir uns entschieden, zusammen ein Unternehmen zu gründen. Die beiden hatten vorher eine kleine Webdesign-Agentur aus Cuxhaven und haben ganz klassisch Webdesign gemacht, eben Webseiten für kleine Unternehmen und auch die Stadt Cuxhaven programmiert, hat man damals noch gesagt, also erstellt. Und sie sind dann auf die Idee gekommen, eine Online-Software zu bauen, mit der jeder ganz leicht Inhalte auf der Webseite aktualisieren kann. Wirklich so what you see is what you get, wie das heute ja auch ganz üblich ist bei allen Sachen. Man klickt einfach drauf, ändert es und speichert es. Das war 2003, da war das revolutionär. Ja, und dann haben wir mit der, unser erstes Unternehmen war quasi eine Mischung aus Produkt und Agentur. Da haben wir also auch für kleine und Mittelstand Webseiten erstellt, aber eben immer mit der Online-Software inklusive, dass die ihre Webseiten danach selber aktualisieren konnten. Und dann haben wir 2007 haben wir Jimdo ausgegründet als ganz reiner Do-it-yourself, kostenloser Webseiten-Baukasten und auch gleich international gedacht.
Mhm. Du hast gesagt, deine zwei Mitgründer, die haben das direkt nach der Schule gemacht. Das heißt, die waren wie alt? 17, 18?
Also als sie das erste Unternehmen gegründet haben, waren sie 16. Ja, haben sie auf einer Party, hat der eine gerufen, so, wer hat Lust, mit mir ein Unternehmen zu gründen? Und der andere hat gesagt, ich. Und dann haben sie halt angefangen, erst mit Computer zusammenschrauben und dann eben Webseiten, weil das Web damals dann anfing. Genau, und haben dann auch, sind nie studieren gegangen, sondern haben wir zusammen das Unternehmen gebaut. Ja. Mhm. Bin ja auch froh darum, dass sie nicht studieren gegangen sind, sondern dass wir das da eben zu der Zeit gemacht haben. Und das hat ja auch ein großer Vorteil, wenn man jung ist und noch nicht viele finanzielle Verpflichtungen hat, hat man einfach extrem wenig zu verlieren.
Mhm. Ich habe gehört, bei dem Gründungsprozess von Jimdo hat ein Farmhouse eine Rolle gespielt.
Das war bei Northclick. Ja. Ah. Und zwar war es so, dass Friedhof ist auf einem alten Restbauernhof aufgewachsen. Und es war dann so, dass der hatte zwei ältere Brüder und die waren schon nicht mehr im Haus. Und dann sind wir beide, sind dann quasi in der Woche von Montags bis Freitags damit eingezogen und haben dann, das alles zusammen gebaut. Und erst nach einem Jahr, als der Umsatz dann reichte, sind wir dann nach Hamburg gegangen.
Das klingt gemütlich.
Sehr gute Zeit, wirklich. War echt cool.
Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr hattet die Idee und dann, wie lang war der Prozess, bis ihr dann, wie sagt man, online gegangen seid?
Das ging relativ, eben mit der Agentur, wir haben, glaube ich, im Oktober angefangen, darüber nachzudenken und im März hatten wir den ersten Kunden, den wir dann direkt mehr auf der Plattform umgesetzt haben. Das war ungefähr ein knappes halbes Jahr, bis quasi die initiale Version der Software dann stand, sodass da schon Kunden drauf sein konnten.
Habt ihr denn auch, um herauszufinden, was die Kunden genau brauchen und wollen, auch viel mit denen gesprochen dann in der Zeit, oder?
Ja, total. Wir waren ja auch quasi Agentur. Das heißt also, ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei zum Beispiel im Hausärzteverband aus Niedersachsen bei der Geschäftsführerin zu Hause auf dem Sofa beim Stückchen Kuchen saß. Also wir waren halt, das war total cool, weil wir haben natürlich, wir haben ganz, ganz, ganz viel mit denen gesprochen. Ja, also auch nicht nur in dem Erstellungsprozess, sondern auch danach. Und auch da schon entdeckt, was das eigentlich für tolle Menschen sind hinter diesen kleinen Unternehmen, die echt bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die proaktiv sind, die sich nicht beschweren, die wissen, was sie, konzentrieren sich auf das, was in ihrem Einflussbereich ist und die auch einfach sehr werteorientiert leben, ja, oder eben ihren Job machen, was uns schon immer sehr tief beeindruckt hat.
Ihr wart drei junge Typen. Habt ihr, ich sag mal, das war schon eine Riesenaufgabe, das alles so zu organisieren, aufzubauen. Gab es denn mal Momente, wo ihr gezweifelt habt, wo das irgendwie alles zu viel geworden ist?
Zu viel geworden eigentlich überhaupt nicht. Also das gar nicht, sondern es war, wir haben schon dran gezweifelt, ob es was wird, ja, aber nicht, dass uns die Verantwortung in irgendeiner Form oder irgendwas davon erschlagen hätte. Die Momente hatten wir wirklich überhaupt nicht, weil wir auch immer alles Schritt für Schritt einfach angegangen sind und das einfach runtergebrochen haben. Und wir waren auch zu dritt. Das macht es im Team halt am Anfang auch immer echt leichter, wenn man da die Sachen dann einfach gut besprechen kann. Aber ja, am Anfang haben wir uns Ziele gesetzt. Ich weiß noch, im ersten Jahr haben wir uns gesagt, wenn wir nicht 75 Kunden bis Ende des Jahres haben, dann hören wir auf. Ja, und ich glaube, wir hatten irgendwie 15. Also wir waren weit, weit von dem Ziel entfernt, aber wir haben uns die Frage nie wieder gestellt, ob wir weitermachen oder nicht, weil wir ganz tief dran geglaubt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch das richtige Feedback von den Kunden bekommen haben. Und insofern war es für uns ganz klar, dass wir da einfach weitermachen und weiter daran arbeiten. Hat viel zu viel Spaß gemacht, als damit aufzuhören.
Ja, gegenseitiges Empowerment ist was sehr Schönes und Wichtiges, ja.
Ja, genau.
Deine Familie, wie hat die das gesehen, dass du eben direkt da eingestiegen bist und damit begonnen hast?
Meine Eltern haben mich immer total unterstützt und das war bei den anderen beiden auch so. Mein Vater war sein Leben lang bei der Telekom, ja, der meinte auch so, ja, Matze, ich glaube, bei der Telekom gibt's auch ein paar ganz coole Jobs und so. Aber letztendlich haben die halt gesehen, dass ich dafür echt brenne und dass es mir wichtig ist und dass es auch mit den anderen Jungs passt und dass es halt auch die Chance hat, vielleicht was zu werden. Und die mich da von Sekunde 1 an echt bedingungslos unterstützt und haben versucht zu helfen, wo sie auch nur helfen konnten. Das war total cool. Bin ich sehr dankbar.
Sehr gut. Jimdo hat heute Büros weltweit. Und jetzt muss ich mal fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir sind 300.
Ja. Wie habt ihr dieses Netzwerk, das ja doch sehr verstreut ist, aufgebaut und wie organisiert ihr dann damit auch die Arbeit? Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben ein Büro in Hamburg und ein Partnerbüro in Tokio. Wir hatten zwischenzeitlich auch noch mal eins in San Francisco. Das haben wir nicht mehr. Es gibt also zur Zusammenarbeit, was jetzt innerhalb des Teams, wir sind mit der Pandemie, haben wir gleich einen Monat danach haben wir beschlossen, dass wir zu einer Remote-Firma werden. Ja, das heißt also, dass wir uns auch, was das den Einstellungsprozess angeht, auch Kandidatinnen und Kandidaten öffnen, die nicht nach Hamburg kommen wollen, weil alle Leute immer nach Hamburg kriegen, ist schon irgendwie limitierend. Ich habe immer mal wieder versucht, Leute auch für C-Level-Positionen nach Hamburg zu kriegen. Und das hat nicht geklappt, was auch irgendwie verständlich ist, weil die Leute ja dann doch häufig schon gesettelt mit Haus und Familie irgendwie sind und dann auch nicht notwendigerweise, also Hamburg ist eine schöne Stadt, ist aber auch nicht irgendwie der Nabel der Welt. Dann habe ich häufiger Leute deswegen nicht bekommen. Und es war ja damals dann beim Pandemieanfang war es absehbar, dass es nicht so schnell vorbeigeht. Und dann haben wir gesagt, okay, Büro hat Nachteile, Remote haben Nachteile. Wahrscheinlich hat Remote für uns in diesem Moment mehr Vorteile. Deshalb machen wir jetzt den Schwenk zu Remote und nutzen gleich diese Zeit, wo wir eh alle im Homeoffice sind, Remote für uns möglichst gut hinzubekommen. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben jetzt mittlerweile Teammitglieder in über 20 Ländern, sind insgesamt über 50 Nationen, also wirklich super divers aufgestellt. Was eine der Sachen ist, worauf ich bei Jimdo echt stolz bin, weil diese Diversität ist schon ein absolutes Geschenk. Also das ist total cool, so viele Leute aus so unterschiedlichen Nationen mit so viel unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen und dann an der gleichen Vision zu arbeiten, die Mikrobusinesses stärker zu unterstützen. Und das macht total viel Spaß. Und was die Zusammenarbeit angeht, das ist ehrlich gesagt viel problemloser, als ich mir das mal gedacht habe. Mhm. Die wirklichen Probleme entstehen eigentlich erst, wenn die Zeitverschiebung zu groß ist. Also sechs Stunden Zeitverschiebung ist okay. 9 ist schon schwierig, weil da zumindest ein Teil muss echt entweder ganz früh aufstehen oder ganz lange wach bleiben. Und das macht es einfach schwieriger. So weit sind wir noch nicht, dass das total asynchrone Arbeiten reibungslos funktioniert.
Mhm. Habt ihr dann ein Online-Office, wo man sich mal trifft?
Ja, also wir haben gewisse Formate. Also zum Beispiel machen wir alle 6 Wochen machen wir ein komplettes Team-Meeting, wo alle Leute sich einwählen. Ja, die Teams untereinander machen das natürlich im täglichen Doing mehrmals, ja, oder sehr, sehr regelmäßig zumindest. Wir machen auch sowas wie Coffee-Meetings, wo man einfach andere Leute mal so random kennenlernt. Also ganz unterschiedliche Sachen machen wir da, um das Team zusammenzubringen. Aber ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, wenn wir dann auch physisch mal alle wirklich an einem Ort sein können. Was ich hoffe, dass wir das nächsten Sommer dann mal hinkriegen, weil ich glaube, dass das zusätzlich schon auch wichtig ist.
Ja, absolut. Die ersten Connections, also die beim Aufbau der Firma. Ich habe ja gemerkt, dass bei den Selbstständigen sehr viel über das Netzwerk läuft, über das eigene Netzwerk. Wo hattet ihr die ganzen Connections her?
Also als wir angefangen haben mit der ersten Agentur, war es schon so, dass viele einfach lokale Kontakte von Friedrich und Christian, meinen beiden Mitgründern, aus dem, was sie vorher gemacht haben, relevant waren. Und ansonsten haben wir auch natürlich jede Kundin oder jeden Kunden versucht, so zu begeistern, dass die uns einfach aktiv weiterempfohlen haben.
Und ja.
Es war zum Beispiel so, dass wir am Anfang hatten wir einen Rahmenvertrag oder wir haben einen durch Zufall irgendwie einen Unternehmensberater kennengelernt, der organisiert war im Bund der Deutschen Unternehmensberater. Und dann hat der proaktiv, ohne dass wir irgendwas gemacht haben, hat der uns dem Verband empfohlen und dann hat der Verband uns wieder eingeladen, auf der bei dem jährlichen Zusammentreffen einen Stand zu machen und auch Vorträge zu halten, weil sie halt auch erkannt haben, dass Internetseiten zu der Zeit noch ein Riesenproblem waren für die Leute. Und so ist es dann immer weiter gewachsen und wir haben wirklich jede Kundin oder jeden Kunden so behandelt, und versucht so gut zu betreuen, dass sie überrascht sind, ja. Und wenn man dann, glaube ich, einigermaßen guten Job macht, dann ist auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung einfach sehr hoch. Und das ist übrigens heute bei Jimdo immer noch der stärkste Kanal, was Neukundenwachstum angeht, ist Weiterempfehlung. Also auch jetzt ist das super tief in der Firma drin und ja, das hat sich, glaube ich, einfach da fortgeschrieben. Und ist meiner Meinung nach auch, wenn ich jemanden einen Tipp geben soll in der Richtung, es ist immer das, was ich erzähle. Es ist immer einfach gute Arbeit. Gute Arbeit und auf Augenhöhe begegnen.
Mhm. Ja klar, man will ja auch zeigen, was man kann. So.
100%, ja. Und auch einfach ehrlich sein, wenn man es nicht kann. Ja. Das ist so diese Ehrlichkeit, so ich weiß, dass wir auch am Anfang so, oh, es wäre so cool, wenn wir das könnten, soll man das nicht machen. Und das funktioniert nicht, ja, sondern ich glaube, da einfach zu sagen, das kann, sich dessen bewusst sein, was man kann, das kann man dann auch eben leicht versprechen, aber sich auch nicht zu doll verbiegen, was man eben nicht kann und da einfach ehrlich sagen, so sorry, da generiert man ansonsten nur eine falsche Erwartungshaltung und das wird frustrierend und schwer für beide sein.
Ja, sehr guter Punkt, ja. Wie stressig waren denn die ersten Jahre für euch drei?
schon stressig. Also ich meine, es ist einfach, wie gesagt, also wir hatten uns Ziele gesetzt, die wir ganz weit verfehlt haben. Und es war klar, wir müssen einfach wahrscheinlich schlauer und besser arbeiten. Und wir haben da schon auch ein paar Nächte gesessen und überlegt, wie wir das alles hinkriegen. Ja, und das hat auch, als wir dann Jimdo gegründet haben, war das nicht anders. Also da hatte ich schon echt ein paar schlaflose Nächte, ob das alles funktioniert. Aber letztendlich, ja, ich glaube dann einfach immer wieder hinterher sein und überlegen, was kann man wie verändern, um es doch zum Funktionieren zu bringen, ist einfach super wichtig. Und Durchhaltevermögen ist definitiv, glaube ich, eine Eigenschaft, die man als Gründerin oder Gründer echt braucht, weil der Erfolg einfach nicht geradlinig ist. Ja, man liest das zwar manchmal so, die sind irgendwie alle durch die Decke gegangen, aber wenn man sich das mal wirklich anschaut, dann sind es meistens immer echt irgendwelche Ausreißer, sondern 99% der Unternehmen haben einfach schwierige Phasen. Das gehört einfach dazu.
Ja. Ja, jetzt hast du schon gesagt, der Erfolg ist nicht unbedingt geradlinig. Wie war das dann bei euch? Gab es auch mal ein Tief oder einen Rückschlag?
Ja, 100%. Also es war eine Sache war relativ weit am Anfang, als wir, das war 2008 und 9. Da sind wir eine Verbindung damals mit United Internet, dem Mutterkonzern von 1&1 eingegangen, die sich mit Jimdo beteiligt haben und wo wir gleichzeitig unsere Software gewhitelabelt haben an 1&1. Also das heißt, 1&1 hat unseren Webseitenbaukasten als den 1&1 Webseitenbaukasten verkauft. Mhm. Und was wir festgestellt haben, beidseitig, ist, dass die Kooperation nicht wirklich funktioniert, weil die Unternehmen einfach so unterschiedlich waren, dass wir gesagt haben, wenn wir hier weitermachen, dann geht nicht nur die Partnerschaft kaputt, sondern dann ist das auch echt existenziell für Jimdo. Nicht aus finanziellem Grund, sondern weil wir das einfach, ja, weil das nicht dem wirklich entsprach, was wir machen wollten. Und dann haben wir uns mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und haben tatsächlich die Kooperation beendet und unsere Anteile auch wieder zurückgekauft, was für uns super wichtig war, um dann einfach wieder eigenständig zu arbeiten. Und auch toll, dass das damals dann möglich war, dass das so ging. Aber zu der Zeit war das ein echter Tiefpunkt, ja. Weil für uns auch noch klar war, wir müssen zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder eigenständig sind, müssen wir profitabel werden. Wir waren zwar kurz davor, aber wir waren es noch nicht. Und das haben wir dem Team gegenüber transparent gemacht und haben dann echt alle an einem Strang gezogen, so wie man sich das manchmal vorstellt, wie das dann auch funktioniert. Und das hat funktioniert. Und im Oktober haben wir die Verträge unterschrieben und im November war der erste Monat, in dem wir profitabel waren und eben aus eigener Kraft wieder dann das finanzieren und dann auch weiter wachsen konnten. Und ja. Das war schon definitiv ein Tiefpunkt.
Ja, man hat ja als Co-Founder, als CEO ja auch eine personelle Verantwortung dann für die ganzen Mitarbeiter.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird, also unsere besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren echt kurz davor zu gehen, weil es sie einfach zerrissen hat. Mhm. Und das war natürlich dann auch einfach unsere Aufgabe, zuzusehen, dass wir dafür eine Lösung finden.
Ja, ja. Das heißt, auch da hattest du wahrscheinlich wieder ein paar schlaflose Nächte.
Auf jeden Fall, ja. Ein zweiter Zeitpunkt war 2016, 2017, als wir relativ schnell gewachsen sind, ohne Managementstrukturen, die richtigen Managementstrukturen zu haben und auch noch, wo uns klar war, dass wir einen kulturellen Wandel durchgehen müssen von einem von der Familienkultur zur Sportsteamkultur.
Für mich als Laie, Sportsteamkultur, ja. Was ist das?
Also es wird ja häufig wird in Unternehmen gesagt, so ja, wir sind eigentlich wie eine Familie, ja. Und das ist für mich tatsächlich das falsche Bild, auch wenn ich viele Sachen von der Familie total super finde, den Zusammenhalt und wie man sich umeinander kümmert. Aber als Unternehmen unterscheidet eben eine Sache fundamental von der Familie. Man hat nämlich ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel von der Familie ist eigentlich nur die Existenz sichern, aber nicht was zu erreichen. Und das ist im Unternehmen eben einfach anders. Und wir als Jimbo haben ein Ziel. Und wenn dementsprechend müssen wir uns eben auch verhalten. Also es ist auch meine Erwartungshaltung an jede Person, die bei uns arbeitet, eben sein Bestes zur Arbeit zu bringen, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Und wir waren eher eine familienorientierte Kultur, ja, als eine Sportsteam-Kultur. Und eine Sportsteam-Kultur da passt auch nicht alles, was die Analogie angeht, aber kann man halt sehr gut synonym verwenden, weil ein Sportsteam meistens ein gemeinsames Ziel hat. Nämlich, dass es halt irgendwas zu gewinnen oder irgendeinen Zweck zu erfüllen. Und dafür mussten wir uns wirklich stark wandeln. Und bedeutete für mich auch, dass ich mich von einem Teil von dem Team zu der Zeit trennen musste, was definitiv echt super schwer war. Ja, auch für alle, die da logischerweise betroffen waren, super, super schwer war. Ja. Noch viel schwerer als für mich und aber auch für die geblieben sind, auch weil die halt Loyalitätskonflikte hatten. Mhm. Und im Nachhinein glaube ich, dass wir den Wandel sehr, sehr gut geschafft haben und jetzt sehr, sehr stark aufgestellt sind, um einfach noch mehr Sachen für die kleinen Unternehmen machen zu dürfen.
Was würdest du sagen, also weil eigene Mitarbeiter entlassen zu müssen, ist natürlich schon ja einer der drastischsten Schritte. Aber was hast du gelernt daraus?
Also erstmal, das ist so, dass wir die entlassen mussten, war mein Fehler. Ja, also letztendlich sind es halt immer dann in den meisten Fällen schon wirklich Managementfehler, in dem Fall hundertprozentig unsere Fehler, ja. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach, wenn man das erste Mal gründet, passieren solche Fehler. Ich glaube, wir haben zu viele davon gemacht, ja. Also, was heißt zu viele? Oder wir haben ein paar Sachen nicht so gesehen, wie wir sie vielleicht hätten sehen sollen. Mhm. Ich glaube, letztendlich ist es dann wichtig, die Verantwortung auch dafür zu übernehmen und die notwendigen Schritte halt auch einfach zu tun. Im Nachhinein würde ich mir natürlich wünschen, dass wir sie nicht gemacht hätten, aber das geht halt leider nicht. Und insofern geht es dann, glaube ich, nur, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um und was machen wir daraus?
Ja, ich merke, also Jimbo hat schon wirklich einige Veränderungen hinter sich, so von der Familienkultur zum Sportsteam. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem ursprünglichen Dreierteam bist heute nur noch du übrig, oder?
Genau, ja, meine beiden Mitgründer sind 2016 aus dem operativen Geschäft ausgestiegen und sind aber noch weiter Anteilseigner und auch echt super, super gute Freunde von mir. Insofern, das ist alles, bin ich auch sehr froh drum, dass wir das so gut hinbekommen haben. Mhm. Aber jetzt bin ich alleine von dem Gründungsteam, natürlich mit einem neuen Team um mich herum.
Ja. Das heißt, ihr wart auch sehr gute Freunde. Wie ist das manchmal? Ist das manchmal so ein Balanceakt, wenn man auf der einen Seite Geschäftspartner mit den Freunden ist, aber eben auch privat sich sehr gut versteht?
Ja, bei uns war es das nicht. Also wir kannten uns vorher nicht so super gut, sondern ist dann quasi über das Unternehmen gekommen. Aber das ist so, wir waren, also ich glaube, wir teilen so viele Werte und so grundehrlich gegenüber einander und kennen uns so gut, dass uns ganz klar war, wie wir miteinander umgehen möchten, was auch, wo wir auch, dass unsere Freundschaft uns einfach total wichtig ist und wir echt alles dafür geben, dass das auch einfach weiter Bestand hat.
Sehr schön. Jetzt, ich glaube, das hat man gerade am Anfang schon rausgehört, wo du meintest, so Mikro-Business, das sind so, da stecken tolle Leute dahinter und auch die Selbstständigkeit gehört da ja dazu. Warum ist das so eine Herzensangelegenheit für dich?
Das kann ich echt gar nicht beschreiben. Ich glaube, es ist so, für mich sind diese Menschen dahinter echt inspirierend. Und ich finde, die leisten einfach wirklich Großartiges. Also, und das ist so, wenn du, ich kann ja ein Beispiel geben. Das können die Hörerinnen und Hörer leider gerade nicht sehen, aber ich habe eine Mütze auf. Und diese Mütze ist von einem Hutmacher aus der Schweiz, der, mit dem ich Anfang der Pandemie gesprochen habe. Und dem war klar, dass er, also mit dem Beginn des Schweizer Lockdowns war seine Produktion geschlossen, er konnte nicht mehr hin. Und ihm war auch klar, in der Zeit kauft halt keiner irgendwelche Hüte, ja. Und die machen wirklich ganz, ganz tolle handgefertigte Hüte, die dann auch, 100 Euro und aufwärts kosten, ja. Und es war klar, in der Zeit kauft halt keiner Hüte, ja. Und, der hat dann über Nacht, hat er umgestellt, einen Online-Shop mit Jimdo eben gebaut, und hat so Strohuntersetzer angeboten, auf die man das Geschirr oder Blumenvasen oder so draufstellen kann. Das hatte er vorher schon mal für ein paar Kunden gemacht und die waren alle begeistert. Und er meinte, ja, ich glaube, die Leute verbringen jetzt mehr Zeit zu Hause und das ist was relativ ähnlich zum Hutmachen ist. Das kann ich alleine zu Hause machen oder ich kann das aber meinem Team auch beibringen, dass die das auch von zu Hause machen. Und da dachte ich schon so krass, ja, also es ist ja echt krass, dass da so eine Kreativität, aber auch so eine Resilienz dahinter steckt, sich über Nacht gleich den Mut zu haben, ja, zu sagen, ich stelle jetzt um, ja, und in seinem Fall lief das echt gut, ja, aber dann natürlich trotzdem eine große Umsatzeinbuße hingenommen. Und naja, als ich dann mit ihm telefonierte und so ein bisschen ins Plaudern kam, hat er mir erzählt, ja, Matze, ich hatte eigentlich nur zwei Ziele. Das eine ist, ich wollte meine Miete weiterzahlen und meine Stundenlöhner weiter bezahlen. Und da ist dann der Stundenlöhner. Er meinte, ja, die sind hier in der Schweiz einfach echt durchs Raster gefallen. Ja, die kriegen nichts vom Staat, gar nichts. Ja, und das sind ja Studentinnen und Studenten. Wovon sollen die denn leben? Mhm. Und das muss man sich einfach echt mal vorstellen und mal sacken lassen. Ja, da ist jemand, der bringt den Mut, die Energie auf, der arbeitet in der Zeit auch super viel, hat trotzdem eine große Umsatzeinbuße und macht sich Gedanken darum, dass seine Stundenlöhner weiter bezahlt werden, die halt in einem großen Konzern halt die ersten auf der Liste sind, die gefeuert werden, ja, und komplett vergessen werden. Und das ist was ich total beeindruckend finde, diese Kreativität, diese Resilienz und dann aber auch dieses immer das Richtige tun wollen, ja. Und diese Geschichte ist halt nicht eine Einmalgeschichte, sondern davon habe ich echt ganz viele Gespräche geführt und ganz, ganz viele von diesen Geschichten gehört, ja. Und das finde ich total inspirierend. So, aber wenn man sich das mal vorstellt, dieses Segment, ja, das findet in der Öffentlichkeit kaum statt. Ja, es macht sich keiner wirklich Gedanken um die Solo-Selbstständigen und kleinsten Unternehmen. Aber in Deutschland alleine sind 81% aller Unternehmen sind eben Kleinstunternehmen.
Ja.
Und es arbeiten 5,6 Millionen Menschen in diesen Kleinstunternehmen. Das ist eine riesige Masse, ja?
Ja.
Und wir verstehen eigentlich gar nicht, was in diesen kleinen Unternehmen passiert. Und wir verstehen auch nicht draus, was aus diesem Segment vielleicht mal werden könnte. Und das ist mir einfach über die Zeit echt bewusst geworden, dass ich diese Gruppe total super finde. Und mir ist auch bewusst geworden, dass die eigentlich nicht die richtigen auch Technologieprodukte haben. Auch ja, wir als Website-Builder. Wir waren zum Schluss in 2016, war unser Produkt nicht mehr so einfach, wie es hätte sein können. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, in 2017 nochmal was Neues zu bauen, nur auf dieses Segment spezialisiert. Und jetzt können wir auch sagen, so ja, es ist halt, es tut halt das, was es soll, nämlich Zeit sparen und trotzdem zum professionellen Ergebnis führen. Und da hoffe ich, dass wir noch ganz viel mehr für diese Gruppe halt machen dürfen, weil ich glaube, dass wir denen noch viel stärker den Rücken frei halten können, dass wir denen noch viel mehr die Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen können und auch tatsächlich Produkte um ihre Stärken herumbauen. Und das sind Stärken, die Großunternehmen einfach nicht haben.
Ja. Das heißt, ihr habt dann, als ihr euch dazu entschieden habt, mehr auf diese kleinen Unternehmen euch zu fokussieren, habt ihr gemerkt, da ist so viel Potenzial und ihr wollt die auch einfach ein bisschen unterstützen.
Ja, genau. Also wir möchten die besten Produkte mit denen im Kopf bauen. Ja, und das bedeutet wirklich, dass wir so nah an denen dran sind und versuchen, sie als Partner auf Augenhöhe zu unterstützen. Auch dass wir hoffentlich zu dem Erfolg kommen, den sie unserer Meinung nach verdienen.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Wir arbeiten dran.
Ja. Matze, vielleicht die letzte Frage. Du hast so viel gemacht und schon so viel Unterschiedliches ausprobiert, auch immer wieder reflektiert und nochmal die eigene Arbeit angepasst. Was ist denn oder was wäre dein Tipp an alle Selbstständigen oder Leute, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Was würdest du denen raten?
Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Ich glaube, ich kann ja da immer nur quasi auch erstens auf die Erfahrung zurückgreifen, die ich selber gemacht habe, und das hängt natürlich auch ganz stark mit mir als Person zusammen. Ich glaube, was ich jedem einfach nur empfehlen kann, ist etwas zu tun, was einem selbst wichtig ist. Ja, weil ich glaube, dass man das braucht, um wirklich sich so für das Thema zu interessieren, dass man so tief eintaucht, die Probleme durchdringt. Und dann aber auch wirklich ein Interesse daran hat, dass die Lösung hoffentlich zu einer Lösung wird. Ja. Und dabei braucht man ganz viel Durchhaltevermögen. Das ist einfach, also man muss einfach darauf gefasst sein, dass es schwere Zeiten gibt. Die muss man zum Teil einfach echt aushalten und trotzdem dran glauben, dass es halt funktioniert. Und wenn die Sachen nicht funktionieren, möglichst viel Abstand zu den Problemen gewinnen und nach der besten Lösung suchen. Selbst wenn es bedeutet, dass man und vorher Sachen gedacht hat, die funktionieren und die nicht funktionieren, dass es auch okay ist, dass sie nicht funktionieren, dass sie einfach falsch sind, man aber sie einem zu der neuen Lösung bringt, die dann tatsächlich funktioniert, weil nicht alle, alle Hypothesen, die man vorher hatte, sind richtig, und das ist auch absolut normal so. Es geht eher darum, dass man dann die mentale Anpassungsfähigkeit daran hat, die eigentliche zugrunde liegende Wahrheit, die am Markt eben da ist, so wahrzunehmen und darauf dann eben auch die entsprechenden Lösungen wieder anfängt zu entwickeln. Genau, und ansonsten, ja, einfach es echt genießen. Also für mich ist es... Ich mache das jetzt ja wirklich insgesamt seit 18 Jahren. Es ist ein echt harter Job. Es erfordert unglaublich viel Zeiteinsatz und auch tatsächlich die eine oder andere schlaflose Nacht. Aber es gibt, glaube ich, auch keinen anderen Job, der so erfüllend sein kann wie die Selbstständigkeit und das Gründen. Und dann letztes Jahr, es hat zum Beispiel am Ende der oder in der Pandemie, kam einer auf mich zu und meinte, Matze, echt, ist total krass. Ich hätte irgendwie erwartet, dass mich die Regierung unterstützt oder dass mein Verband mich unterstützt. Das Gym, du das jetzt macht, hätte ich nie im Leben gedacht, aber von euch habe ich echt Hilfe bekommen. Ja. Mhm. Das ist so ein Kommentar zu kriegen, das erfüllt so sehr.
Ja.
Und viel mehr als irgendwelches Geld der Welt, wo man einfach merkt, so, ja, okay, meine Zeit ist irgendwie sinnvoll eingesetzt und wir schaffen hier irgendwas dann doch im Kleinen zu verändern, und das ist natürlich total cool.
Sehr schöne Schlussantwort. Prima. Dann würde ich sagen, it's a wrap. Beenden wir das hier. Hat mich sehr gefreut, dass du bei uns warst und uns so einen Einblick gegeben hast in deinen Weg.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank an dich, Maxi, und auch vielen Dank für den ganzen VGSD. Ihr macht echt wichtige Arbeit, und da arbeiten wir auch auf mancher Ebene zusammen, weil ich auch glaube, dass das echt wichtige Arbeit ist, die Sichtbarkeit der Selbstständigen und kleinen Unternehmen in der Gesellschaft weiter zu erhöhen. Und da freuen wir uns auch drauf, weiter mit euch zu kooperieren.
Ja, sehr gerne. Das, was du meintest vorhin, kann ich eigentlich auch nur zurückgeben, weil ich bei meiner Arbeit im VGSD auch immer wieder merke, was für coole Mitglieder wir haben. Und das gibt auch mir und meinen Kollegen sehr, sehr viel, uns für diese Leute dann eben auch einzusetzen. Ja.
Auf jeden Fall. Das kann ich, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen.
Vielen Dank, Matze. Und auch vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder diese Folge des VGSD Story Podcasts zu Gemüte geführt habt. Alle weiteren Folgen findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, Deezer oder Apple Podcasts, wo immer ihr wollt, findet ihr den VGSD Story Podcast. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt Februar. Das neue Jahr liegt noch fast komplett vor uns. Und mein Kollege Lars und ich, wir freuen uns auf viele weitere spannende Folgen, auf ein schönes neues Podcast-Jahr mit euch. Und es wird nicht langweilig. So viel kann ich euch schon mal verraten. Macht es gut und bis ganz bald.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.